Ich kriege es immer bestätigt, wie wir das Lied gesungen haben, ob du klein oder groß bist, Gott liebt dich. Das ist eine Zusage, die uns alle gehört. Und das stärkt mich. Was geschieht rings um uns? Also ich höre gerne Nachrichten, jede 20 Minuten gibt es im Auto Nachrichten. Und am Abend genauso im Fernsehen, meine Tochter, in 2 Monaten wird sie 15, das muss ich immer dazu sagen, fragt mich, Papa, wie oft willst du Nachrichten schauen? Das ist doch dasselbe. 19 Uhr ZDF, 20 Uhr ARD. Ich sage, das ist was anderes, ja? Da kommen andere Sachen. Aber das beschäftigt mich wirklich, was in Nachrichten läuft. Das soll uns alle beschäftigen, denn es ist eine chaotische, muss ich sagen, Situation mit Flüchtlingen. Ja. Ich und meine Frau kommen ja aus diesem Hintergrund und wir kennen, wie das Ganze aussehen kann. Ja. Also ganz schwierige Situationen werden auf uns kommen. Ja, einige davon sind Christen natürlich, die Flüchtlinge, aber das ist vielleicht 5-4%, mehr ist das nicht. Der Rest sind Muslime, die nach Deutschland kommen und das bringt uns menschlich gesehen in eine besondere Situation. Doch Gott hat zugelassen, müssen wir sagen. Gott hat zugelassen, diese Aussage von Frau Merkel, willkommen. Und es wird nicht nur die 1 Million in diesem Jahr sein, sondern es wird weitergehen. Vielleicht einige Millionen. Aber es werden kommen und wird Deutschland natürlich nicht mehr das sein, was er war. Es bringen neue Situationen, neue Kulturen, neue Glaubensrichtungen mit sich. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um als Christen? Wie gehen wir damit um mit unserer Umwelt, die verändert wird? Als ich vor 35 Jahren nach Deutschland kam, dachte ich, Deutschland ist ein christliches Land, durfte man auch damals sagen. Heute sagt man ein demokratisches Land. Und welche Eindrücke haben diese Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen? Ja, wenn man sich vorstellt, es gibt nur 2% Christen in Deutschland, obwohl über 80% der Deutschen sich als religiöse bezeichnen. Und wenn man weitergeht, religiös, Religion, ja, Horoskop, kosmische Energie, christliche Wissenschaft, allerlei Sekten, die hier wirken und allerlei Aberglaube. Vor einiger Zeit war ich in Mannheim, bin vorbeigegangen in der Nähe vom Bahnhof und an einem Haus, großes Haus, konnte ich lesen, jeden Sonntag Gottesdienst der Religionslosen. Kann man sich vorstellen, ja? Also eine Versammlung von denen, die Gott ablehnen und keine Religion besitzen. Wie gehen wir damit um? Das sind die Bilder von unserem Umfeld. Und wie gehen die Flüchtlinge, die Asylanten, die hier nach Deutschland kommen, damit um? Welche Eindrücke sie haben? Es gibt ja einige Persönlichkeiten in Deutschland, wie ich das auch in der Flyer so ausgedruckt habe, die weltsüchtig leben. Die sagen also, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Wir leben unser eigenes Leben, also wir lassen uns genießen auf dieser Welt. Es gibt keinen Gott und wir leben unser Leben. Vor einiger Zeit kamen ja 2 junge Leute in eine andere Stadt, natürlich in persische junge Leute, Geschwister, zum Gottesdienst. Und die haben sich interessiert und so weiter. Dann sind sie zum Glauben gekommen. Dann haben sie natürlich telefoniert mit ihrer Mutter, Mama, wir sind Christen geworden. Und sofort kam der Onkel nach Deutschland, um zu schauen, wo die Kinder geblieben sind. Was heißt das, Christen geworden? Und natürlich habe ich da gute Möglichkeit, lass er auch kommen, und habe mit ihm gesprochen, und er sagte, also rede mit mir nicht über Gott. Ich saß 4 Jahre lang in Khomeinis Gefängnissen. Also von Gott will ich nicht mehr wissen. Alles andere kannst du reden, aber nicht von Gott. Ja, nicht von Gott. Und das sind solche Menschen, die auch nach Deutschland kommen und in Deutschland bleiben. Wie gehen wir damit um? Zweite Gruppe, das sind wiederum andere Gegensatz, ja, dass die weltflüchtig sind. Die sagen, mit Welt sollen wir nichts zu tun haben. Das ist alles verboten, ja. Die nehmen Raum und Platz für sich, ja, nicht, dass sie mit der Welt nichts zu tun haben. Und dritte Gruppe, die Frage ist das, wo stehen wir als Christen, als wiedergeborene Christen, die welttüchtig sind, wie unser Herr Jesus Christus. Der ist ja auf diese Welt gekommen und er hat eine Botschaft gehabt, die Rettung und Erlösung durch ihn zu verkündigen. Der hat mit Sünde und mit Gesetzlosen und was weiß ich sich zusammengesetzt, ja, um ihnen das Evangelium weiterzugeben. Und dieses Evangelium hat auch uns weitergegeben, ihr seid das Licht und Salz dieser Welt. Wie er gewesen ist und ist, so sollen wir welttüchtig dieses Evangelium an Menschen weitergeben. Wir haben als Christen, das lesen wir in seinem Wort, im Wort Gottes, wie die Welt ausgesehen wird, vollkommen erst einmal durch Gott gemacht, durch Sünde von Gott entfernt und zuletzt Gott zeigt seine Liebe, dass die Menschen wieder zurückkehren. Gott zeigt seine Liebe durch Jesus Christus, dass die Menschen zurückkommen. Wie gehen wir damit um heute, wir als Christen? Mit welchen Gedanken, mit welchen Vorstellungen begegnen wir auch Flüchtlinge? Weltlich gesehen, menschlich gesehen, habe ich gesagt, das ist eine Katastrophe. Aber da wir glauben, dass nichts passiert, ohne dass Gott erlaubt, nehmen wir von Gottes Hand und sagen wir, das hat Gott erlaubt, dass die Flüchtlinge, dass viele Muslime vielleicht auch aus sehr gefährlichen Hintergründe hier nach Deutschland kommen, ohne registriert zu werden. Man muss sich vorstellen, ohne dass sie registriert werden, ja? Ohne dass sie ein Visum beantragen und sind hier nach Deutschland gekommen. Wie gehen wir damit um? Ich möchte 3 Punkte ansprechen, die uns Christen betrifft. Erster Punkt ist in Johannes 16, 33. Johannes 16, 33, ein ganz bekannte Vers, das sind die Worte, die letzte Worte, die Jesus Christus mit seinen Jüngern gesprochen hat, auch uns heute betrifft. In der Welt habt ihr Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst und Befürchtung im Leben, in der Ehe, in der Erziehung der Kinder, auf dem Arbeitsplatz, hier auch in der Gemeinde. Angst, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Angst, dass auch christliche Verfolgung, nicht mehr in muslimische Länder, nicht nur in Nordkorea, sondern hier in Deutschland stattfindet. Ich treffe oftmals Christen aus Afghanistan, Iran und Syrien durch meinen Dienst und die werden in Flüchtlingsheime geprügelt, weil sie Christ geworden sind. Entweder weil sie christlichen Hintergrund haben oder als Muslime hier in Deutschland Christ geworden sind. Also Christenverfolgung hier in Deutschland. Christenverfolgung auch Wenn ich irgendwo in einer Gemeinde predige oder Seminare über Islam und Christentum halte, muss ich aufpassen, was ich sage. Dann kann ich verklagt werden. Diejenigen, die Muslime sind. Angst und Befürchtung, Sorgen um wirklich christliche Vorstellungen und Werte, die hier in Deutschland leider verboten sind und verloren gegangen sind. Du kannst über alles reden, aber nicht über Jesus heute. Du kannst über alles reden, aber nicht über Jesus. Das ist unser Umfeld. Und gerade in so einem Umfeld sagt Jesus, ihr werdet in Zwickmühle gesteckt. Ja? Ihr werdet unter Druck gesetzt, aber habt keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Vielleicht auch die Worte aus dem Psalm 23,4. Ob ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Deine Stecken und Stab trösten mich. Diese Verheißung ist für jeden Einzelnen von uns, die an Jesus Christus glaubt. Oftmals haben wir sehr viel christliche Wissen, haben wir christliche Bücher, Zeugnisse und Bibel gelesen, aber alles ist hier im Kopf. Wir müssen lernen, das in Tat umzusetzen. Das gehört mir und dir, dass Jesus mit mir geht, mit dir geht und uns begleitet, uns nicht allein lässt. Denn Jesus durch seinen Tod auf dem Kreuz hat die sichtbare und unsichtbare Welt gesagt, dass er allein der Herr ist. Und dieser Sieg gehört dir, gehört mir, gehört uns. Mit diesem Sieg können wir leben. Vor einiger Zeit kam ein Afghanin, junge Mutter, etwa 26 Jahre alt, mit 3 Kindern. Die ist in Afghanistan, in Kabul, hat sich genähert eigentlich, muss ich sagen, zu christlichen Glauben. Und deshalb wurde sie verfolgt, allein. Die ist noch nicht Christ gewesen, Christ geworden. Ja. Und dann mussten sie das Land verlassen. Währenddessen hat sie erkannt, dass irgendwie etwas Komisches mit ihren Augen passiert und ihr Augenlicht wird immer schwächer. In Deutschland hat sie ihr Leben Jesus gegeben, auch der Ehemann. Und die Ärzte haben ihr gesagt, du wirst dein Augenlicht verlieren. Du wirst blind werden. Es sind Bakterien, Viren, die dein Augennerven kaputt machen, fressen. Und irgendwann wirst du blind werden. Und die ist blind geworden. Und in einem Gespräch, als ich sie geschult habe, hat gesagt, Bruder Jonathan, der Druck ist sehr viel. Ich möchte gern aber bestätigt bekommen von Jesus, dass er mich lieb hat. Dass er mich nicht allein lässt. Da habe ich gesagt, komm, lass uns beten. Und wir haben gebetet, ein paar Tage später hat sie einen Traum gehabt. Sie hat sich in eine wunderbare Landschaft gesehen, alles grün, volle Blüten, sehr schön. Und eine Taube kam zu ihr, weiße Taube, und begleitete sie, ja, nachdem von ihrer Hand so Körner gekriegt hat, begleitete sie so eine sehr schöne, kristallklare See und zeigte ihr, wasch dein Gesicht mit diesem Wasser. Und nachdem sie das getan hat, hat sie gesagt, in dem Moment hat eine große Freude und Frieden und Zuversicht, dass Jesus mich lieb hat und bei mir ist, mein Herz erfüllt. Und seitdem hat sie kein Problem damit. Sie weiß ganz gewiss, dass Jesus sie lieb hat und begleitet. Gerade in Trübsal, wenn wir zu Jesus gehen, er will sich offenbaren. Zweitens, 2. Korinther 5, Vers 19 und 20. Nicht nur Jesus will uns begleiten, will uns trösten, sondern Jesus sendet uns als Botschafter, als Menschen, die ihm gehören in dieser Welt. Dass wir ein klares Zeugnis für ihn haben, eine Bekenntnis, dass wir zu ihm gehören. Es ist ein Trost für mich, wenn wir irgendwann Auslandsreise machen, dass ich meinen deutschen Pass dabei habe. Durch die ganze Entwicklung mit Merkel und VW weiß ich nicht, ob man diese positive Bekenntnis auch im Ausland noch mithalten kann. Aber wenn ich irgendwo von Polizei gefragt werde, dann kann ich diese deutsche Personalausweis auf den Tisch legen. Und dann sind sie ruhig. Ja. Und ich denke, diese Identität hat Jesus jeder einzelne von uns gegeben. Wir sind seine Kinder. Wir gehören ihm und wir dürfen diese Identität mit uns tragen. Mit uns tragen und in dieser Welt, wo wirklich Hoffnungslosigkeit herrscht, von einer Hoffnung reden, die Jesus uns gegeben hat. Die uns Jesus gegeben hat. Wir sind Botschafter für Jesus. Und eine Botschafter ist immer im Kontakt zu seinem sendenden Land, ja, und Regierung. Und so müssen wir lernen, wirklich in diesem Kontakt stetig mit Jesus zu bleiben. Dass er uns stärkt, dass er seine Willen uns offenbart, dass er durch seinen Heiligen Geist uns begleitet und leitet. Diese Botschaft ist mit uns und möchte uns auch begleiten. Interessanterweise, die Amerikaner, die haben gesagt, wir nehmen 10.000 von diesen Flüchtlingen. Die Briten waren noch ein bisschen mehr. Wir nehmen 20.000 von christlichen Syrern mit, Franzosen. 24.000 allein an einem Tag ist in München 13.000 gekommen. Und man rechnet dieses Jahr mit 1 Million. Und ich denke, einerseits habe ich gesagt, vielleicht Angst, aber andererseits die Möglichkeit, diesen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Wirklich als Botschafter unter diesen Menschen weiterzugehen. Jeder von uns steht in irgendeiner Gelegenheit, Menschen ein Zeugnis zu werden. Ich habe vor einigen Wochen einen Mensch kennengelernt, ein Deutscher, genauso so groß wie ich. Das war unsere, wirklich, außer unser Hobby, aber der hat sich gefreut. Er hat gesagt, komm, machen wir ein Bild. Also, wir sind gleich groß, ja. Und der Rudi, ja, Rudi heißt er. 76 Jahre alt. Und also wir sahen uns zum ersten Mal und wir kamen ins Gespräch. Irgendwann hat er gefragt, ja, was machst du eigentlich beruflich, nachdem er gesagt hat, was er gemacht hat und jetzt in Rente. Ich habe gesagt, ich bin Pastor. Auf einmal schaut er mich an. Ja, ich bin Pastor, ich gebe das Evangelium weiter, dass Menschen durch Jesus Christus erlöst werden. Und er hat natürlich angefangen, seine religiöse Wissen, ja, als namens Christ weiterzugeben. Ja, es ist gut, aber man muss alles akzeptieren, alle Religionen. Es gibt ein höheres Wesen. Da habe ich gesagt, Rudi, was machst du, wenn du stirbst? Und auf einmal wurde er ruhig. In dem Alter kann man so eine Frage stellen. Jesus hat uns eine Botschaft gegeben und das dürfen wir weitergeben. Paulus schreibt in 2. Korinther 3,3, ihr seid ein offener Brief, dass die Menschen in euch Christus erkennen sollen. Ja, wir haben eine Versöhnungsbotschaft. Wir sind Botschafter Jesus Christus und dürfen wir diese Botschaft auch weitergeben. Egal, welche Möglichkeiten wir haben. Es sind 1 Million Muslime, die nach Deutschland gekommen sind, in diesem Jahr wohlgemerkt. Es muss doch 1 Million Christen geben, die für jede einzelne dieser Menschen betet. Ja, bete zu Gott und sag: Herr Jesus, ich möchte einem Moslem das Evangelium weitergeben. Ja, das ist deine Aufgabe. Du hast nicht nur Rechte als Christ, du hast auch Pflichten, muss ich sagen. Ja, dass du wirklich mindestens Zeit nimmst und dafür betest. Denk nicht daran, naja, ich bin Christ. Was ist mit deinen Kindern? Was wird mit deinen Enkelkindern geschehen? Die leben ja hier in Deutschland. Ja. Und diese Flüchtlinge werden die ganze Umwelt von Deutschland ändern. Das kann ich euch wirklich sagen. Das wird ein anderes Deutschland daraus werden. Nehmen wir positiv, dass so viele auch Christen werden. Wisst ihr, was wir angefangen haben als Missionare und Pastoren, die unter Ausländern arbeiten? Wir haben gedacht, gut, die Deutschen haben manchmal Probleme, unter Deutschen zu evangelisieren. Wir motivieren aber deutsche Christen, deutsche Gemeinden, dass die unter Muslime arbeiten, dass irgendwann diese Muslime, die zum Glauben kommen, den Deutschen evangelisieren. Ja, das ist Zukunftsmusik und das ist wirklich etwas, was wir erlebt haben. Wenn die ehemaligen Muslime zum Glauben kommen, haben ein anderes Feuer, eine andere Motivation, das Evangelium weiterzugeben. Und da denkt an eurem Volk, dass die durch solche Muslime, die jetzt zum Glauben kommen, evangelisiert werden können. Ja. Ich und meine Frau sind beide Ausländer, sie ist Chinesin aus Indonesien, ich bin Perser, und beten für deutsche Regierung. Bitte betet für eure Regierung, dass wirklich solche wie Daniels damals auch in der Regierung kommen, denn es ist eine ganz schwierige Situation mit diesen Flüchtlingen, dass die auch wissen, wie sie damit umgehen. Wir haben auch versucht, als Ehepaar paar Mal in der Woche eine Mahlzeit wegzulassen, teils fasten. Ja. Nimm die Möglichkeit bitte, dass ihr für solche Menschen, aber auch eure Regierung zu beten. Drittens, 1. Petrusbrief 5, Vers 7 bis 9. Jesus möchte nicht nur uns trösten und in schwierigen Situationen begleiten. Er sendet uns nicht nur als Botschafter, dass wir ein klares Zeugnis, Bekenntnis für ihn in unserer Umwelt haben, sondern in der letzten Punkt, er möchte uns in einen geistlichen Kampf begleiten. Petrus schreibt: Bleibt beständig, seid nüchtern, wachet, wirft alle eure Sorgen auf Jesus und widersteht der Widersacher, der Teufel. Erstens, es sind so viele Gedanken, so viele Sorgen, die jeder von uns tagtäglich hat. Ich genauso, kein Unterschied. Doch wir müssen lernen, dass diese Sorgen, wenn wir nicht weitergeben an Jesus Christus, können uns in Gefangenschaft nehmen, können unsere geistliche Freiheit nehmen, können uns irgendwie mit einer dicken Kette, geistlich gesehen, an die Füße festhalten, dass wir kein siegreiches Leben haben, dass wir Jesus gegenüber auch wirklich gedankenlos werden. Die beschäftigen uns, dass wir taub, wir gelähmt werden. Diese Sorgen dürfen wir an Jesus weitergeben. Und zweitens, wachsam bleiben, wach bleiben und in dieser Wachsamkeit zu lernen, wie Jesus Christus uns begleitet und auch seine Willen uns offenbart durch seinen Heiligen Geist. Denn rings um uns, wir leben wirklich in einer verdorbenen Welt und rings um uns passieren tausende von Sachen. Wir müssen aber eine klare Linie ziehen. Wir müssen mit offenen Augen die Welt sehen, wie es wirklich ist. Vor einiger Zeit habe ich an der Uni Bielefeld, wollte halt Büchertisch machen. Und Uni Bielefeld ist wie ein Bazar, so geschlossener Bazar, muss ich sagen. Also ganz schlimm. In einer Hand habe ich meine Bücherkoffer gehabt, in der anderen Hand so eine gefaltete Tapetentisch und versuchte mit dem Fuß noch die Tür zu öffnen. Und auf einmal hielt mich so eine unsichtbare Hand an meine Kehle. So ich, dass ich überhaupt nicht weitergehen konnte, habe ich wieder die Tür zugemacht, bin an eine Ecke gegangen und gebetet. Jesu Herrschaft über meine Gedanken gebracht. Und dann habe ich die Tür geöffnet. Und Menschen, die dort liefen, waren wie Tote, die auf die Beine laufen. Gott möchte unsere Augen öffnen, dass wir unsere Umwelt so sehen, wie es wirklich ist. Dass wir nicht die Normen, ja, das benutzen wir oftmals, es ist normal, die Normen dieser Welt gefallen sind, sondern wirklich das erkennen, was Gott will. Bestimmt habt ihr in dem Dokumentarfilme gesehen, wie Lachse gegen den Strom schwimmen, bis zu ihrem Geburtsort kommen. Nur die Lachse, die vom Bären halb gefressen sind oder tot sind, werden mit diesem Wasserstrom weitergeschwommen. Aber die, die lebendig sind, die schwimmen gegen den Strom. Und so müssen wir als Christen lernen, gegen solche Ströme dieser Welt zu kämpfen. Wir müssen unsere klare Zeugnis und Bekenntnis festhalten. In dieser geistlichen Kampfführung sind wir nicht allein, sondern es sind so viele Männer und Frauen des Glaubens, die diesen Weg gegangen sind und immer noch gehen. Man hört immer so viel Negatives aus Irak und Syrien, wo die IS so grausam arbeitet, aber man hört weniger, wie Menschen auch in so einer Situation, Muslime, zum Glauben kommen. Wie Oberhäupter von Dörfern und so weiter nach Evangelium suchen. Ja. Das sind Zeugnisse, die gerade auch Menschen in solche Länder erzählen und wie sie Jesus erleben. Jesus sammelt seine Kinder. Ja. Gott sammelt seine Kinder und da muss man wirklich für solche Volke auch beten, dass sie auch solche Erlebnisse mit Jesus haben. Und zuletzt in dieser geistlichen Kampfführung kämpfen wir nicht vergeblich. Sondern wir wissen, dass der Sieg uns gehört. Die Ewigkeit gehört uns. Und mit diesem Standpunkt sollen wir leben, dass Jesus diesen Sieg für uns vollbracht hat und uns gehört. Nicht weltsüchtig, nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig in diesem Umfeld leben. Ich möchte kurz zusammenfassen, wir leben in einer Welt, wo in einem Umfeld, wo so vieles beängstigend und hoffnungslos erscheint. Doch Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Er gibt uns seinen Trost. Zweitens, er sendet uns als seine Botschafter, dass wir ein klares Zeugnis für die Welt sein und wirklich diese Botschaft weitergeben. Und drittens, Nüchternheit und Wachsamkeit ist wichtig, dass wir in dieser geistlichen Kampfführung wirklich gegen Teufel und diese Welt stehen. Alle unsere Sorgen und Ängste an Jesus weitergeben. In alle drei Punkte ist Jesu Gegenwart in dein Leben, in mein Leben, in unser Leben sehr wichtig. Ohne Jesu Gegenwart können wir nichts tun. Und das wünsche ich mir und dir und uns allen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir loben, wir preisen dich, wir danken dir, dass du den Sieg vollbracht hast. Dieser Sieg auf Golgatha gehört uns, die unser Leben dir gegeben haben. Schenk uns jeden Tag neu deine Gegenwart, deine Herrschaft über unsere Gedanken, über unser Leben, dass dein Name verherrlicht wird. Und schenk uns, dass wir gerade in so einem Umfeld, wo so viele Flüchtlinge kommen, wirklich dieses lebendige Bekenntnis festhalten, dass nur in dir die Rettung und Erlösung, eine persönliche Beziehung zu Gott möglich ist und ein ewiges Leben. Wir bitten dich um die Führung deines Heiligen Geistes, dass du uns begleitest, dass du uns deine Willen offenbarst. So bitten wir dich zur Ehre des Vaters. Amen.